Deutschlandfunk Nova.
Dein Sonntag.
Jahresrückblick, das kann ja jeder. Wir machen jetzt direkt mal einen Lebensrückblick. Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Was übrig bleibt von euch, wenn es euch mal nicht mehr gibt? Oder so generell von unserer Generation, von dem, wie wir so gelebt haben? Aber auch im Kleinen. Also was bleibt zum Beispiel übrig in euch von einer Person, die ihr mal geliebt habt? Mit all diesen Fragen hat sich Sven Stillig auseinandergesetzt. Und zwar in seinem Buch, Was von uns übrig bleibt. Und genau darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen. Moin Sven.
Moin.
Was glaubst du, was bleibt von diesem schönen Jahr 2018 übrig? Also sagen wir mal, worüber reden die Menschen so in 20 Jahren oder vielleicht auch wir noch, wenn wir ans Jahr 2018 zurückdenken?
Boah, das ist natürlich eine wirklich schwierige Frage zum Einstieg.
So läuft das hier. Direkt fordern.
Also ganz sicher so Seehofer, Merkel, Trump, WM. So, das sind, glaube ich, so die Stichwörter, die man so auch in ein paar Jahren noch mit 2018 verbinden wird.
Tatsächlich WM, ich glaube, das ist das. Ich dachte, das wäre so ein Verdrängungspunkt. Es gab jetzt irgendwie die letzten Tage diesen schönen Hashtag 2018 in 5 words und da gab es einen Tweet, der hieß, sollte es nicht eigentlich eine WM geben? Waren das 5 Wörter? egal. Also ich hatte gedacht, WM wird vielleicht auch so ein Ding sein, da sprechen wir einfach nie wieder drüber, dass das überhaupt passiert ist.
Ja, ich glaube, spätestens in 4 Jahren wird sowieso wieder drüber gesprochen, weil dann alle hoffen, dass es besser wird als dieses Jahr. Und dann sieht man die ganzen Bilder nochmal. Das heißt, man kann versuchen, das zu verdrängen, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Und sonst würde ich sagen, das entscheidet sich jetzt im Großen und wie im Kleinen. Also einige Leute haben Abi gemacht dieses Jahr oder haben sich ein neues Auto gekauft oder der Verein ist auf- oder abgestiegen oder sowas. Oder sie haben ihre Liebe gefunden. Das kann natürlich für viele Leute das sein, was 2018 für sie persönlich überbleibt. Was die dann in 5 Jahren drüber denken, ob das Auto noch gibt, die Liebe, was der Verein dann macht. Das weiß man ja heutzutage nicht und das macht das Ganze ja sehr spannend.
Nach einer schweren Einstiegsfrage kennen wir uns ja jetzt schon so gut, dass ich dir gleich eine persönliche hinterher schieben kann. Was bleibt übrig von dem, was du so 2018 gemacht hast?
Ich habe den Großteil mit dem Schreiben dieses Buches verbracht. Das bleibt übrig. Ich war zum ersten Mal in der Elbphilharmonie.
Oh, wie war's?
Super. Also dafür, dass ich immer dachte, boah, da willst du jetzt nicht hin, das war so teuer und die haben die ganzen Bücherhallen geschlossen und das Ding da zu bauen, das hat wirklich einen wahnsinnig guten Klang. So, das war richtig gut. Und ja, mein Onkel ist gestorben, den ich sehr gemocht habe in diesem Jahr, das bleibt natürlich auch übrig. Also die großen Tragödien, die kleinen Komödien, so das wie bei jedem.
So. Was du natürlich hinbekommen hast, ist wirklich was Physisches zu produzieren, was übrig bleibt, nämlich ein Buch. Also das kann man auch in 5 Jahren vermutlich noch in die Hand nehmen und sagen, hier, da ist es, das habe ich gemacht 2018. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was viele von uns versuchen, ne? So wirklich so Spuren zu hinterlassen. Du sagst in deinem Buch aber, dass das meistens zum Scheitern verurteilt ist. Was meinst du damit genau oder warum ist es so?
Ich meine, dass, wie soll ich sagen, willentlich zu versuchen, dass etwas Bestimmtes von einem übrig bleibt, ist meistens zum Scheitern verurteilt. Dass ich irgendwie als irgendetwas erinnert werde. So. Also ein Opa zum Beispiel, der hat ein Gartenhäuschen gebaut, das bleibt auf jeden Fall von ihm übrig. Und ich muss jedes Mal an ihn denken, dass wenn ich an diesem Gartenhäuschen stehe und mein anderer Opa war Prokurist. So, von dem sollte vielleicht das übrig bleiben, hätte er sich vielleicht überlegt. Aber es bleibt dann übrig das Gartenhäuschen. Oder Harrison Schmidt kommt zum Beispiel in dem Buch vor. Den kennt kein Mensch. Und das war der letzte Mensch, der jemals auf dem Mond war. So, das heißt, man kann ganz große Sachen erreichen und denken so, wow, das bleibt jetzt aber nix. So. Und das meine ich, dass andererseits bleibt immer von uns was, aber selten das oder nicht unbedingt das, von dem wir gehofft haben, dass es bleibt.
Aber viele Menschen haben ja tatsächlich irgendwie so diesen Wunsch oder eine Sehnsucht danach, dass irgendwas von ihnen übrig bleibt oder vielleicht sogar möglichst viel. Was glaubst du, wo kommt das her? Ist das so die Angst der Vergänglichkeit? Schwupps, bin ich weg?
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es so einen Versuch gibt, so eine Unsterblichkeit zu erringen. So muss man dann auch immer für sich entscheiden, wann bin ich unsterblich? Bin ich jetzt unsterblich, wenn ich einen Wikipedia-Eintrag habe? Oder wenn ich über Generationen von meiner Familie vielleicht noch erinnert werde als vielleicht auch etwas, das ich vielleicht gar nicht war. Aber
der verhasste Onkel.
Genau, das ist der, der immer die Süßigkeiten mitgebracht hat. So, ja. Das kann sein. Also das ist auch für jeden unterschiedlich, was er oder sie sich davon verspricht. Hm. So, vielleicht ist es auch ein Versuch, dass alles im Leben irgendwie Sinn gemacht hat. Hm. So, dass das, was ich hatte als Leben, so ein Ergebnis hat, das dann so bleibt. So.
Glaubst du, das ist auch so ein bisschen vielleicht Generationensache oder Typsache? Weil es gibt ja auch schon so ein bisschen so die Bewegung von Menschen, die sagen, hey, ich bin hier eh nur irgendwie auf einer Durchreise und ich will bewusst irgendwie nicht so viel Besitz anhäufen zum Beispiel, um möglichst wenig von sich zu hinterlassen.
Ja, die gibt's, das finde ich auch, verstehe ich. Mhm. Ich bin anders. Mhm. Meine Freundin zum Beispiel ist so, die sagt so, ja, ich bin jetzt hier und dann bin ich weg und ich habe nicht den Wunsch, dass irgendetwas mich überdauert von dem, was ich war. So. Ich weiß nicht, ob es eine Generationenfrage ist. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz individuell. Es ist jetzt, glaube ich, durch Überfluss, den wir oder viele von uns anhäufen, so ein Wunsch entstanden, dass alles weniger wird. Mhm. Es gibt ja auch dieses Death Cleaning, das mal aus Schweden gekommen ist als Trend, dass man versucht, so viel loszuwerden, dass nur noch eine Kiste übrig bleibt, die dann einen überdauert, indem man seine Tagebücher reinlegt oder was auch immer, mhm, oder seine Konzertkarten auf den Konzerten, auf denen man mal war. Das ist das quasi, das, was man den nachfolgenden Generationen überreicht. Aber ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen 80-Jährigen und 18-Jährigen. Mhm. Der einzige Unterschied ist die Menge an Leben, auf die sie zurückblicken, von das bleiben könnte.
Du hast dieses Buch geschrieben, um uns zum genauer Hinschauen aufzufordern, schreibst du. Was genau meinst du damit?
Ich finde es einfach wahnsinnig spannend und das ist auch ein Teil des Grundes, warum ich das gemacht habe, sich zu überlegen, dass man selbst quasi jetzt im Heute lebt, aber es überall, wo man ist, gab es ein Früher und es wird ein Morgen geben. Und sich das bewusst zu machen, dass gerade jetzt in Köln und Umgebung und so gibt es so viele Straßen, auf denen schon die Römer gelaufen sind. Mm. Dass man denkt, so, okay, hier, wo ich jetzt stehe, standen vor Tausenden von Jahren vielleicht Legionen. So, und keine Ahnung, in 1000 Jahren werden da Hologramminstallateure oder sowas stehen. So, oder das ist auch das, was ich meine mit dem, was von einem bleibt. Ich kann sein, dass in meiner Grundschule noch ein Fingerabdruck von mir ist, an der Glasscheibe zum Beispiel. Der ist nicht mehr mit meinem Namen verknüpft, aber ich habe da den Ort in ganz, ganz kleinen verändert, so wie der Opa mit dem Gartenhäuschen den Ort verändert hat. Mhm. Und das als kleinen Merksatz oder als kleinen Aufmerksamkeits, wie soll ich das sagen, das mitzunehmen im Alltag und zu sagen, so, okay, ich bin jetzt hier, wer hat denn vor 50 Jahren hier in meiner Wohnung gelebt? Hm. Oder wer hat denn den Park da vorne angelegt? Da war wahrscheinlich vor 100 Jahren kein Park. Oder wer hat denn das Graffiti gesprüht? So, ich finde das immer spannend zu sehen, wann Sachen sich verändern und man plötzlich oder andere Szene, man steht vor so einem Loch, man läuft durch die Stadt und plötzlich steht man vor so einem Loch und denkt sich, okay, die haben jetzt hier ein Haus abgerissen. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Haus war. Dabei bin ich 10 Jahre lang jeden Morgen auf dem Weg irgendwo hin dran vorbeigelaufen und die Aufmerksamkeit zu haben, so, okay, zu wissen, okay, das war dieses Haus. Ich weiß es noch, weil ich bewusst durch diese Straßen gegangen bin. Das finde ich total spannend.
Ich kann das so total gut nachvollziehen. Also vor allen Dingen den Blick in die Vergangenheit finde ich auch mega spannend. Oder also egal, ob es die jüngere oder eine wirklich, wirklich tiefe Vergangenheit ist, auch wenn man vielleicht dann nicht immer rausfindet, was da konkret war, aber sich vorzustellen, was da gewesen sein könnte. Aber ich finde, der Blick in die Zukunft, der kann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es in Zukunft noch besser werden kann. So, das ist meine ja, vielleicht auch recht optimistische, naive Einstellung. Und wenn ich dann mir vorstelle, was die Leute so über uns denken in 200 Jahren, dann denke ich, mein Gott, was habe ich in einer mittelalterlichen Zeit gelebt? Und wir haben die Umwelt zerstört und hatten viele Idioten auf der Welt, die Politik gemacht haben. Und das kann auch deprimieren, oder?
Der Blick in die Zukunft oder der Blick, den man denkt, den man aus der Zukunft zurückhat auf das, was jetzt ist?
Wahrscheinlich Letzteres, ne? Du hast recht, das ist eigentlich nicht der Blick in die Zukunft, das ist schon einmal um die Ecke weiter.
Gesetzt den Fall, es wird alles besser, ist natürlich auch eine wahnsinnig große Frage, was denn besser bedeutet. Also ich glaube, dass Vernunft sich über lange Strecken durchsetzt. Also ich bin in Hessen in der Nähe von Höchst aufgewachsen, von dem Farbwerken. Mhm. Und der Bach durch unser Dorf war jeden Dienstag rot. Das weiß ich nicht, warum der rot war, aber ich glaube, es war nicht gut, dass er rot war. Und das ist er heute nicht mehr. Mhm. So, das hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Aber zu sagen, in Zukunft wird alles besser, das weiß ich nicht. Weil ja auch so viele Varianten von besser gibt. Mhm. So, also ich glaube, dass schon übrig bleiben wird, um das nochmal aufzugreifen, von diesen Jahren jetzt, dass es sehr entscheidende Weichenstellungsjahre sind, wie wir mit Klima umgehen, wie wir mit Migration umgehen und so weiter. Mhm. Und ich glaube auch, dass viele Leute im Nachhinein sagen würden, boah, die waren aber auch richtig doof damals. Aber nicht nur, weil das, vielleicht ist das aber auch nur Selbstschutz, dass wenn du heute so ein Film anschaust aus den aus den 20er Jahren Manchester Industrie oder Ruhrgebiet Zechen. Du denkst dir so, wow, die hängen ihre Wäsche raus, damit sie schwarz wird. Das ist aber auch eine gute Idee gewesen. So. Klar, das wird unweigerlich kommen. Oder Verbrennungsmotoren, glaube ich, werden eines Tages als wirklich total absurd betrachtet werden. Mhm. Die Frage ist, ob es dann besser wird oder wie es besser geworden ist.
Mhm. Kommen wir mal vielleicht zurück auf die persönliche Ebene. Also was an Orten auf jeden Fall, die wir besucht haben, gerne mal übrig bleibt. Du hast eben schon den Fingerabdruck genannt, der vielleicht irgendwo noch an der Scheibe ist. Der Fußabdruck, je nachdem, wo wir uns da gerade bewegen, der bleibt auf jeden Fall übrig, wenn ich an den, weiß ich nicht, feuchten Waldboden denke zum Beispiel. Mhm. Du widmest ein ganzes Kapitel dem Fußabdruck. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass die Polizei eine große Datenbank für Referenz-Schuhsohlenmuster besitzt. Schreibst du in Brandenburg irgendwie 6000 Muster handelsüblicher Schuhe, mit denen man einen Täter dann tatsächlich irgendwie, ne, kann man dann vergleichen und dann kann man ihm vielleicht auf die Schliche kommen. Und nebenbei erfährt man dann auch noch was über die Entdeckung, dass jeder Fingerabdruck individuell ist. Kannst du das nochmal kurz erzählen?
Also, dass ein Fingerabdruck individuell ist, das weiß man schon sehr lange. Schon die alten chinesischen, die ganz frühen chinesischen Kaiser haben ihre Fingerabdrücke in Ton gedrückt. Mhm. Das wissenschaftlich nachgewiesen, dann müssen wir vorspulen, wirklich bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Da gab es diese Entwicklung, interessanterweise auch anhand von Tonscherben, dass nämlich jemand Tonscherben ausgebuddelt hat und festgestellt hat, die Töpfer, die damals getöpfert haben, die haben ihre Fingerabdrücke hinterlassen und oh, die sehen ja seltsam anders aus. Und dann gab es mehrere Leute, die das gleichzeitig behauptet haben, entdeckt zu haben und die haben sich natürlich bekriegt und gestritten. Mhm. Und dann gab es den ersten Fall. Das war 1892, soweit ich mich erinnere, in Argentinien, in der Nähe von Buenos Aires, dass eine Frau kam und sagte, oh nein, der Nachbar hat meine Kinder erschlagen. Mhm. Und dann kam ein Polizeikommissar und sagte, der wurde extra rangeholt und untersuchte einen blutigen Fingerabdruck und stellte fest, der gehört ja der Mutter.
Oha.
Und dann stellte sich heraus, dass die Mutter ihre Kinder erschlagen hatte, weil sie ihrer Liebe im Weg standen. Mhm. Und das war quasi damals der erste Fall, der einen Fingerabdruck als Beweismittel benutzt hat. Dann kam natürlich Sherlock Holmes und so weiter. Dann gab es Popkultur und Fingerabdruck und alles total interessant. Die Mörderin von damals hat übrigens heute einen Wikipedia-Eintrag. Ne? Wenn wir davon reden, was von uns übrig bleibt, Leute umbringen, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Weg, um zumindest in Lexika und so unsterblich zu werden.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir das als Handlungsanweisung verstehen sollen, aber gut, wir halten das als Fakt mal fest. Ja.
Das allein beschreiben.
Und mittlerweile, das wissen wir irgendwie aus dem Tatort, reicht ja im Zweifel auch irgendwie ein paar Hautschuppen, ein Haar von uns, um an unsere DNA ranzukommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft sehr spannend wird, weil ja überall noch irgendwie DNA-Reste von uns rumliegen, von ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Und wenn man dann vielleicht irgendwie in 1000 oder 100.000 Jahren einfach nur so ein Haar von uns findet, dann wird man wahrscheinlich ganz spannende Sachen über uns herausfinden können, oder?
Ich habe schon große Schwierigkeiten zu überlegen, wie es in 5 Jahren aussieht, aber so, also in 100.000 Jahren, das ist, da wird man garantiert total viel rausfinden können an DNA. Vielleicht ist DNA da auch nicht mehr so richtig der letzte Schrei. Mhm. Aber die Sehnsucht danach oder der Wunsch danach, Menschen zu identifizieren anhand von dem, was an ihnen, von ihnen übrig bleibt, an Hautschuppen, an Haaren und so weiter, der wird da nicht nachgelassen haben. Hm. So, wenn wir jetzt denken, es wird vielleicht alles nicht wirklich gut, dann könnte es auch sein, dass es in 100.000 Jahren sowieso von jedem Videoaufnahmen der letzten, also seit der Geburt gibt oder ein Chip oder was auch immer. Hm. Man braucht dieses blöde DNA nicht mehr, weil man eh weiß, wo jeder immer war.
Oder man kann uns vielleicht klonen, dann kommen wir wieder. Dann hätte man das auch erledigt mit dem, was von uns bleibt.
Das stimmt, genau. Also 100.000 Jahre ist schwierig, aber dass wir DNA oder gerade Schuppen überall hinterlassen, das wird sich nicht ändern. Also der menschliche Körper wird immer so sein, dass er durch die Gegend läuft und ständig sich selbst verliert. Hm. Also man läuft quasi ja auch durch die Städte und überall, eigentlich, wir können die nicht sehen, das ist vielleicht ganz gut eingerichtet, aber man läuft ja überall durch die Hautschuppen der anderen, die vor einem gelaufen sind. Hm. Und dann wird es natürlich auch Identifikationsmethoden geben, klar.
Wir haben eben schon gelernt, wenn man irgendwas hinterlassen möchte, an was man sich erinnert, ist es geschickt, Menschen umzubringen. Andere versuchen das, indem sie ihre Initialen in Wände oder in Felsen oder in Bäume oder auf Klotüren schmieren. Also so ein bisschen auch die Hoffnung, so ein klein wenig unsterblich zu werden, oder?
Ja klar, ich finde es auch interessant, dass von dem Gespräch überbleibt, dass übrig bleibt. Also, gehen Sie raus, bringen Sie jemanden um,
hier ist man stillig. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das als Conclusio am Ende des Gesprächs dann allein stehen lassen. Wir kriegen das noch hin, wir kriegen den Bogen irgendwie.
Okay, ja, ja. Okay. Aber also es gibt natürlich, neben es, was von mir übrig bleibt, gibt es natürlich auch den großen Wunsch, dass etwas von uns übrig bleibt, von dir und mir. Mhm. Und natürlich Herzen in Bäume ritzen, das hat schon Goethe gemacht. So. Mhm. Das ist eine ganz, ganz uralte Sache, die ist heute dann ein bisschen überlagert von Liebesschlössern, die dann die Brücken zum Einsturz bringen. Und ja. Natürlich gibt es immer Wir-Gemeinschaften oder Gruppen, die versuchen, sich zu verewigen, in dem Sinne, dass sie sagen, wir waren da. Das hat schon, wer heute über Graffiti sich aufregt, das geht schon so lange zurück. Ich habe rausgefunden, dass im 3. Jahrhundert musste man am Petrusgrab eine Graffiti-Wand aufbauen, weil die Leute einfach einen Ort gebraucht haben, um zu hinterlassen, dass sie dort waren. Mhm. So, also das geht so lange zurück. Das ganz lustig fand ich auch, es gab im 17. Jahrhundert in Niederlanden totalen Trend, Kircheninneres zu malen. Aha. Und es war so verbreitet, dass die Leute in den Kirchen die Säulen angemalt haben mit Hallo und Kinderkritzeleien und sowas, dass man auf diesen ganzen 17. Jahrhundert Gemälden, diese Riesenschinken, sieht man immer, man sieht sogar Kinder, die gemalt werden, während sie ihren Namen auf diese Säulen kritzeln.
Das so. Wusste ich nicht.
Fand ich, das wusste es auch nicht. Ich fand das total super. Hm.
Wer sich ganz sicher ziemlich dringend fragt, was von ihnen zurückbleibt, sind Geflüchtete. Vor allen Dingen auch, weil sie auf ein besseres Leben hoffen und vielleicht auch darauf, dass von ihrem Leben was übrig bleibt für ihre Nachfahren, weil sie dann vielleicht auch hoffentlich ein besseres Leben haben. Einige Gegenstände von ihnen stehen jetzt in einem Museum, schreibst du. Worum geht's da genau?
Es gibt zum Beispiel in Stuttgart im Museum stehen die Schuhe von einem irakischen Mädchen, das sie anhatte, während sie geflüchtet ist. Mhm. Oder es gibt in Marienfelde zum Beispiel, das ist ein großes Dokumentationszentrum der Teilung Deutschlands, da steht ein Teddybär, der heißt Bärlihupf. Mhm. Und der hat mal einem Mädchen gehört in dem Anfang der 70er Jahre und die stand dann mit ihren Eltern an einem Rastplatz und hatte diesen Bär in der Hand. Und das war das Signal für den Fluchthelfer, dass alles okay ist und dass sie dann in den Westen flüchten konnten.
Ah,
und deswegen steht er heute auch dort im Museum. Aber geflüchtet wurde ja schon immer. Die Sehnsucht, die Heimat in irgendeiner Weise mitzunehmen und ein privates kleines Museum zu machen daraus, aus Gegenständen, die man gerettet hat, gibt es auch schon immer. So, es gab auch, als die Fluchtbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, als Menschen geflüchtet sind, die haben dann hier Heimataltäre aufgebaut. Mhm. So. Ich finde aber auch ganz spannend, was zurückbleibt. Also was, wenn ich jetzt flüchten müsste, was würde ich jetzt zurücklassen? Oder was würde ich mitnehmen? Das ist interessant, ist für die meisten Leute, die jetzt zuhören, hoffentlich Gedankenspiel. Mhm. Was würde passieren, wenn aber ich jetzt nicht viel Zeit hätte?
Das erinnert mich an die Geschichte, die du auch beschreibst von dem Kölner Robert Witzorek, der 30 Minuten Zeit hatte, genau das zu entscheiden. Mhm. Also was nimmt er mit von seinem alten Leben? Mhm. Kannst du die Geschichte kurz erzählen?
Das war, als das Stadtarchiv eingestürzt ist. Mhm. So, dann, man sieht auch noch Bilder, das Stadtarchiv ist quasi durch sein Haus rum eingestürzt. Mhm. Das heißt, man konnte von draußen in seine Wohnung schauen und er natürlich auch. Und es war total klar, dass er nicht zurück konnte. Mhm. Und dann kam irgendwann Tage später, es war glaube ich auch noch Mitternacht, kamen Feuerwehrmänner und haben gesagt so, okay, dieser Mann geht jetzt rein. Sie haben eine halbe Stunde Zeit aufzuschreiben, was sie gerne gerettet haben möchten. Und Gott, wenn ich mir das vorstelle, also man muss ja auch erstmal dann mental durch seine Wohnung gehen und sagen, was zum Teufel ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig.
Na,
und
klar.
Die Uhr tickt. Und bei ihm war es so, dass er hat zum Beispiel alle seine Bücher verloren. Mhm. Die er später alle nochmal nachgekauft hat. Teilweise selbst die gleiche Ausgabe. Ihm war einfach wichtig eine Muschel. Eine Muschel, mhm. die sein Urgroßvater gekauft hatte vor 100 Jahren. Und dann kam der Feuerwehrmann wieder und der hatte die Muschel nicht. Und dann hatte er sie doch, weil er sie dann in eine Tasche gesteckt hatte. Und das war ein ganz großer Moment. Und ich finde es einfach so spannend, wie Menschen oder viele Menschen Gegenstände einfach mit Bedeutung aufladen und dann ist es einfach auch relativ egal, was für ein Gegenstand das ist. Das kann ein Stein sein, das kann eine Muschel sein, ein Bändchen, was auch immer, eine kleine Figur und so, dass man daran quasi einen anderen Menschen knüpft, wie den Urgroßvater oder die Oma oder die Eltern oder die Freundin, die dann in diesem Gegenstand quasi man sich mit sich rumträgt oder die Erinnerung daran oder so.
Die trägt man selber dann mit rum, aber es kann natürlich passieren, dass dann, wenn man selber nicht mehr da ist, diese Erinnerung auch nicht mehr da ist. Und da sind wir irgendwie am Anfang, als du erzählt hast, dass du gerne auch eher Gegenstände um dich herum hast, deine Freundin eher nicht, weil was ja auch passieren kann oder was dann auch irgendwann zwangsläufig passiert sind, ist, dass die Gegenstände, die du mit dir durch dein Leben trägst, die für dich Erinnerungsorte sind, dann halt irgendwann Müll sind, ne? Weil sie keine Bedeutung mehr tragen.
Ja, das kann sein. Das ist das Schicksal von Gegenständen und von Erinnerungen, dass wenn die nicht wieder aufgefrischt werden oder wenn sie nicht ihren Wert behalten, den sie über ihren eigentlichen monetären Wert oder sowas hinaus haben, wenn sie den verlieren, dann landen sie dann halt oft im Müll. Das sieht man ja, wenn man Wohnungen ausräumen muss von verstorbenen Menschen, die einem wichtig sind, dass dann für viele das so allein nur nach Ästhetik entschieden wird, brauche ich nicht. Und für andere beginnt dann so ein Verantwortungskreislauf, dass sie denken so, okay, ich kann die jetzt nicht wegwerfen, das hat ja meine Oma gehört.
Ja.
Und dann suchen die nach Menschen, denen sie idealerweise das geben können, die auch einen Wert darin sehen. Und dann kann das auch zu einer Belastung werden. So, aber dass Gegenstände Werte verlieren oder dass Erinnerungen verblassen und sowas, das gehört einfach dazu. Das bleibt dann nichts in dem Sinne ewig, sondern wird von neuen Erinnerungen überlagert. Mhm. Oder ich bekomme dann einen Gegenstand, der hat für mich eine völlig andere Bedeutung, als das, was er 40 Jahre vorher als Bedeutung hatte. Mhm. Aber das ist ja auch vollkommen okay.
Eine Partnerschaft, schreibst du, ist eine ständige Verhandlung darüber, was wir vom anderen übrig lassen und was von uns übrig bleibt. Finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Kannst du ein bisschen beschreiben, was du damit meinst?
Es gibt so diese romantische Vorstellung der Liebe, dass man sich so ineinander verliert und quasi zu so einem Wesen wird. Und das ist zwar sehr schön, aber das ist natürlich auch gar nicht so leicht, weil ja ich und sie oder sie und sie oder er und er auch immer ja überlegen müssen, was möchte ich da reingeben und was möchte ich aber beschützen, was ich bin und was vom anderen lasse ich in mich rein und oder wandle es dann um oder wo sind meine Grenzen, wo sind die Grenzen des anderen. Das sind ja zwei Ichs, die dann so ein Wir werden. Mhm. Und man kann das ja ganz gut beobachten, wenn so zwei Menschen so verschmelzen, wie sie dann so eine gemeinsame Sprache entwickeln, die dann immer kürzer wird, die dann, wo dann nach ein paar Jahren so ein Blick bedeutet, holst du mir mal bitte einen Kaffee. Und kein Mensch hat das überhaupt mitbekommen, aber beide wissen genau, was dieser Blick bedeutet. Mhm. Und das ist natürlich toll, wenn sowas funktioniert. Und natürlich auch dann sehr, sehr stabil. Mhm. Außer man muss vielleicht dann, wenn man einen Baustein da rausnimmt, wieder alles neu verhandeln. Was bin ich, was bist du und was ist eigentlich wir?
Und dann bleibt wahrscheinlich auch viel übrig, ne? Also in solchen Konstellationen bleibt von dem anderen wahrscheinlich eine ganze Menge übrig, wenn der mal nicht mehr da sein sollte, vor allen Dingen, wenn es eine lange Verhandlung war quasi.
Das ist spannend, weil das diese Art von Trennung ist. Es gibt ja diese Trauerphasen, mhm, ne, dass man erst protestiert und dann irgendwann so eine Art von Autonomie findet. Die laufen ja identisch ab, ob jemand stirbt oder ob jemand verlassen wird. Mhm. Das war mir vorher nicht so bewusst, weil ich habe das in dem Buch, wo ja der zweite Teil dreht sich darum, wie wir Menschen, was passiert, wenn Menschen uns verlassen, mhm, und der dritte, wenn wir die Welt verlassen, ständig hin und her geschoben, bis ich festgestellt habe, das funktioniert nicht. Also das funktioniert bei beiden gleich, mhm, dieser Loslösungsprozess, dieses was möchte ich behalten von diesem Menschen, was möchte ich am besten nicht behalten, der ist irrsinnig schmerzhaft oder kann, sagen wir, irrsinnig schmerzhaft sein, wenn es wenn etwas wirklich auseinanderreißt. Man kann sich natürlich auch auseinanderleben, mhm, aber ganz oft nach langen Beziehungen, da ist es gar nicht mehr so eindeutig, was war eigentlich mein Humor, bevor ich ihren Humor kennengelernt habe, und mache ich eigentlich nicht die Witze, die sie immer gemacht hat vor 20 Jahren? So, und möchte ich das behalten oder möchte ich zurück zu dem, wie ich früher mal war, und geht das vielleicht gar nicht mehr? So.
Das heißt, es bleibt vielleicht auch unfreiwillig irgendwas übrig, über das ich mir gar nicht bewusst bin oder es vielleicht auch gar nicht mehr ändern kann, weil es ja auch die Bemühungen schon auch ein Stück weit geben kann, wenn das jetzt irgendwie unglücklich geendet ist, dass man versucht, alles das, was irgendwie vom Partner noch in einem selber übrig ist, wirklich loszuwerden, sich davon zu distanzieren und das nicht mehr irgendwie sehen oder hören zu wollen. Auch was Erinnerungen angeht, ne? Also dann werden ja auch gerne mal irgendwie Dinge, die vielleicht früher okay waren, retrospektiv dann anstrengend.
Wenn man sich fragt, was denn übrig bleibt vom anderen, also, mhm, wenn man sich das bewusst fragt, dann ist das schon mal ein erster Schritt, um Autonomie zu gewinnen. Weil ja der erste Impuls sonst ist, erstmal zu sagen, das darf alles überhaupt nicht sein, sie oder er gehören doch zu mir und wir waren doch für die Zukunft bestimmt. Und dazu gehört dann, zu der Ablösung gehört aber auch zum Beispiel auch mal unfair zu sein. So, wenn man sich dann Fotos anschaut aus dem Urlaub, mhm, von früher, der vor 3 Wochen noch ein ganz toller Urlaub war. Und plötzlich weiß man noch genau, ah, da hat er sich total daneben benommen. Und diese Emotion überlagert in der Erinnerung dann das Gute, was früher war. Oder man denkt an Restaurantbesuch, oh, da hat er total am Essen rumgemäkelt. Und vor 2 Wochen war das noch das Lieblingsrestaurant, in das man jetzt dann erstmal nicht mehr geht. Das war nämlich das, wo er doof war. So. Und natürlich überschreiben die Erinnerungen während des Ablösungsprozesses, überschreiben dann quasi, was real da war, und werden dann unter Umständen zu einer neuen Wahrheit, die man sich selbst strickt. So wie man sich davor den Partner vielleicht schöner gestrickt hat, strickt man ihn sich jetzt erstmal schlechter.
Ist das schlimm?
Also das geht vielleicht auch manchmal gar nicht anders. Mhm. Und vielleicht bohrt sich dann durch diese Schichten irgendwann nochmal durch, dass man in dem Restaurant sitzt und sagt so, ja, ich weiß, das war jetzt unfair. Und so ein doofer Typ ist er ja gar nicht. Mhm. Oder so eine doofe Type. Ja, so, das, ich glaube nicht, dass man bei diesem Nachdenken darüber, was von uns übrig bleibt, egal ob an Orten oder in Menschen oder in der Welt, mit dieser Frage, ist das schlimm oder ist das gut oder ist das schlecht, überhaupt weiterkommt. Mhm. Ich glaube, man kann sich dann sagen, das ist so, und 2/3 aller Spuren, die ich vielleicht in Menschen hinterlasse, weiß ich gar nicht. Aber zu überlegen, war das jetzt schlimm oder war das jetzt schlecht? Das Leben geht dann einfach so darüber, dann das wie so an so einer Brandung kommt das Leben und macht das ein bisschen glatt. Und dann ist es so, und man lebt weiter mit den Schichten, die man halt hat. Mhm. Und sich damit die ganze Zeit abzuarbeiten an, oh, da hätte ich mich jetzt anders verhalten können, dann wäre das anders, dann wäre meine Erinnerung anders, dann lebt man so im Konjunktiv. Dabei ist ja das, was ist, schon so spannend und so aufmerksamkeitsfordernd, dass ich nicht glaube, dass das ins Glück führt, wenn man es ständig bewertet.
Wären wir wieder ein bisschen romantischer. Du sagst nämlich den, finde ich, recht romantischen Satz, in jedem Menschen, den wir treffen, bleibt ein Teil von uns übrig und wir nehmen etwas mit, wenn wir gehen. Meinst du wirklich jeden Menschen? Also ich meine, die allermeisten Menschen, die man so irgendwie im Leben trifft, die haben ja häufig keine Bedeutung. Also Supermarktkassierer, weiß ich nicht, der Schaffner oder so. Also von denen bleibt ja nichts übrig. Oder?
Ich glaube, dass natürlich man nicht bewusst jeden Menschen in Erinnerung bleibt. Ich finde es spannend, das hat vor, ich mache eine Klammer auf, ich fand es total spannend. Ich habe vor einem Jahr gelesen, dass das Gehirn nicht in der Lage ist, beim Träumen Gesichter zu erfinden. Sondern dass jedes Gesicht, das man träumt, ein Gesicht eines Menschen ist, den man schon mal irgendwie in real gesehen hat.
Oh, das ist spannend.
Das finde ich unfassbar spannend. Vielleicht stimmt es auch überhaupt nicht. Das weiß man ja sehr selten, wenn diese Studien irgendwo im Netz auftauchen und man geht denen nicht bis in die Wurzeln nach und das bin ich da nicht. Aber das, ich fand es so spannend, dass ich es mir gemerkt habe. Was ich damit meine ist, dass die Spuren, die man in anderen Menschen hinterlässt, ja nicht immer die großen hervorzuhebenden Spuren sind, das hat er mir erzählt und das hat mein Leben verändert. Ich kann auch durch eine Fußgängerzone laufen im Gespräch mit dir und sag irgendwas und diesen Satzfetzen schnappt jemand auf, der gerade an uns vorbeiläuft und denkt sich, ah ja, das ist ja auch total spannend, vielleicht so. Wir reden über Holz und plötzlich wird der Schreiner und weiß gar nicht warum. So, ich finde es total spannend, dass wir andere Menschen massiv beeinflussen können, dadurch, dass wir einfach nur ohne Wissen Spuren in ihnen hinterlassen. Das kann der Kassierer sein, das kann auch der Schaffner sein, durch irgendwas, was er gar nicht weiß oder was wir überhaupt gar nicht wissen. Aber wir gehen dann weiter und gehen verändert weiter. Und das finde ich, weil es so groß ist, schwer zu sagen.
Das ist so ein Kausalitätsding, ne? Das ist so ein was wäre, wenn wir alles wissen würden über das, was uns beeinflusst, vermeintlich. Und ne, es gab ja irgendwann so eine, das hat eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber irgendwie erinnerst du mich daran, so eine Grafik gesehen von beinahe Begegnungen. Also Menschen, die sich kennen und sich beinahe begegnen in der Stadt. Und das war so eine Grafik von Linie, also mit Linien und so weiter. Und man läuft unfassbar häufig an Menschen vorbei, die man kennt und begegnet sich nicht. So.
Ja.
Und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil im Umkehrschluss das ja auch heißen kann, dass man an ganz vielen Menschen vorbeiläuft, denen man möglicherweise begegnet, aber man nimmt die Begegnung nicht wahr und dann bleibt halt irgendwas.
Ja, gerade weil ja sehr, 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 sehr viele Entscheidungen, die wir treffen, komplett unbewusst treffen. Mhm. Wer von uns weiß noch genau, warum man jetzt welchen Beruf ergriffen hat oder warum man jetzt welches T-Shirt gut findet oder welche Farbe oder wie, man kann kaum zurückverfolgen bei vielen Bands oder Musik, die man kennt, wie ist die nochmal genau in mein Leben getreten? Mhm. Und da kann sein, dass der Supermarktkassierer irgendwann gesagt hat zu seinem Chef, spiel doch mal als Gedudel im Hintergrund das und plötzlich laufe ich 5 Jahre mit der Lieblingsband, später laufe ich mit der Lieblingsband des Kassierers rum. Mhm. So, wir können das nicht durchdringen, aber durch die Möglichkeit finde ich als Gedankenexperiment einfach total super. So, man kann auch einfach mal einen 5-Euro-Schein fallen lassen und dann gucken. Vielleicht verändert er das Leben, das du den aufhebt oder nicht.
Also oder
das,
deins, wer weiß.
Oder meins, ja? Genau, weil mir dann später 5 Euro fehlen und ich nicht mehr weiß, warum.
Und was bleibt denn dir von diesem Gespräch?
Dass es ein sehr, sehr nettes Gespräch war, dass es schneller rumging, als ich gedacht habe. Und ja, ich fand das wirklich toll.
Das ist doch, besser kann es nicht laufen, oder?
Das stimmt.
Guck mal, wenn wir solche Eindrücke gegenseitig in uns allen hinterlassen, dann wird die Welt ein sehr friedlicher Ort.
Und ein sehr tröstlicher zum Beispiel auch. Also ich finde, dass die Gedanken, dass andere einen aufbewahren, der ist auch schon sehr alt, das gab es schon im alten Ägypten, dass die gesagt haben, man ist erst wirklich richtig tot, wenn sich keiner mehr an einen erinnert. Das finde ich total tröstlich und dass man auch gar nichts dafür machen muss, sondern das einfach passiert.
Wenn ihr euch weiter mit diesem Thema auseinandersetzen wollt, und es ist ein spannendes und sehr vielschichtiges Thema, schaut mal in das Buch von Sven Stillig hinein. Es heißt, was von uns übrig bleibt. Und was von uns übrig bleibt, darüber haben wir auch so ein bisschen gesprochen, jetzt hier zum Jahresende. Mal gucken, was dann in 2019 von uns übrig geblieben ist. Vielen lieben Dank. Komm gut rüber, lieber Sven.
Und ebenfalls, danke.
Einen schönen Sonntag für dich.
Ebenfalls. Danke
Tschüss.
Dir.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.